Bronco und der Blicksport Podcast. Neue Woche, neues Glück. Emanuel Gysi. Darf ich gerade an dich übergeben.
Herzlichen Dank, Dino Kessler. Das machen wir jetzt so mit diesen Vornehmen. Wir reden diese Woche über ja, allerhand aufregende Sachen. Zum einen geht ja die Skisaison los. Kommt einigermaßen überraschend, nachdem man im T-Shirt ins Büro gelaufen ist heute. Der FC Basel trifft im Krisengipfel auf den FC Zürich. Der ein oder andere ehemalige grosse Basler Fußballer hat da seine eigene Meinung dazu. Und der Herr Giannazzi an dieser Stelle schon Thema gewesen. Hat das Problem, aber kommt jetzt Hilfe über. Ja, das und mehr. Jetzt geht.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. So, da sind wir. Dino.
Ja.
Wie geht's dir?
Jetzt eigentlich gut. Ich habe mich am Wochenende mit einem praktischen Problem im Haushalt angeschlagen. Also das Problem war eigentlich nicht, ich war mehr verdutzt, dass ich das Backpapier nach einer halben Stunde bei 230 Grad aus dem Ofen nehmen kann und es nachher einfach anlangen kann. Dann habe ich mich gefragt, was ist das für Teufelszeug? Also Backpapier. Alles andere, was man aus dem Ofen nimmt, kann man nicht sofort anlangen, wenn es 30 Minuten bei 230 Grad im Ofen war. Das hingegen schon. Also die Zusammensetzung von dem. Ich hätte es können googlen, aber das mache ich nicht, weil dann wäre ja die Frage sofort beantwortet. Ich tue lieber ein bisschen rätseln, was Staune. Ich da drin haben könnte. Haben wir dann überlegt, was passiert zum Beispiel, wenn ich den Bach auf den Grill einschalte. Wird dann sehr heiß oben die was sind das, Tröte oder der Rost, den es hat. Und das Papier dort herheben, worauf es sofort anfangen hat zu brennen. Aha. Also nur ein kleiner Brand, ist nicht ausgeartet oder so.
Die Sirene, die ich gehört habe, in der Binzmühlenstraße.
Das lässt sich auch schnell wieder auspusten, das Strohfeuerli. Aber trotzdem, es hat dann gleich die Charakteristik vom Papier. Aber dass du das sofort wieder anlangen kannst, ohne dass das in zwei Sekunden kannst du den Finger nehmen und etwas ausschütten.
Ist es zum Beispiel das erste Mal, wo du mit Backpapier in Berührung kommst?
Nein, aber es ist das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, kann ich das jetzt schon anlangen oder nicht? Das würde mir bei einem Blech zum Beispiel nie in den Sinn kommen, weil ich weiss, dass das
wahrscheinlich... Es gibt Erfahrungswerte in dieser
Hinsicht. So Verbrennungen führt, genau. Aber das Backpapier ist mir ein Rätsel. Ich begegne dem auch jetzt mit grösstem Respekt selbst. Wenn es noch in der Rolle ist, die in der Schublade ist, die sich unter dem Backofen befindet, denke ich... Im Notfall, ja, was mache ich denn? Wickle ich mich im Backpapier ein und laufe durch das Feuer? Oder, nein, wenn es brennt, aber durch die Hitze könnte ich laufen. Also wäre das zum Beispiel etwas mit einem Tunnelbrand?
Tunnelbrand oder Feuerlauf. Das ist doch so, das machen doch manchmal so Firmen, wenn sie finden, sie müssen jetzt etwas fürs Teambuilding machen.
Ja.
Und dann engagiert man irgendeinen Charlatan, also so einen Life-Coach, Entschuldigung, ja. Teambuilding-Event und dann trifft man sich irgendwo auf einer Waldlichtung wahrscheinlich und macht vorher so Sachen wie sich lokieren nach hinten und Kollegen fangen einem auf und das Höhepunkt wird dann ein Feuer gemacht und die Asche, die glühenden Kohlen, Asche, glühende Kohlen irgendwie verstreut und dann müssen die Leute drüber laufen und das bringe ich dann etwas, scheint's.
Und das machen die Leute?
Das, also, es gibt
die laufen Leute, dann auch über die glühenden Kohlen?
Es gibt Leute, die das machen, ja. Also, eigentlich müssen wir ja herausfinden, welche, also als erfolgsorientierte Firma müssen wir eigentlich versuchen, die glühende Kohle in einen Ofen zu tun und dann, oder in ein Feuer und dann schauen, wer holt sie raus, wenn man schon etwas lernen will, über die Leute, die für einen arbeiten.
Aber, Kohlen aus dem Feuer holen.
Genau. Aber so weit denkt man, glaube ich, nicht. Also man findet dann eher über glühende Kohle gehen. Und dann hat es doch, ist es nicht, unsere geschätzten Freunde von der Tamedia haben doch einen Firmenanlass gehabt, ist jetzt Monate her, aber das war eine von meinen Lieblingsgeschichten. Gewesen. Hat auch gar nichts damit zu tun gehabt mit der Konkurrenz von der Wertstrasse, sondern einfach mit der Tatsache, dass sich dann offenbar der ein oder andere anwesende Mensch, ja... Füße verbrannt hat. Und es tut mir, das habe ich recht wenig Mitleid, muss ich sagen. Es ist einfach, warum macht man das? Also ich möchte die Frage wirklich aufrichtig stellen, warum läuft man über das Feuer, wenn man doch eigentlich weiss, man sollte nicht, will man sich keine Blöße geben, vertraut man irgendwie blind dem Life-Coach, schrägstrich Schaman, muss man den Chef beeindrucken. Also ich glaube, als Arbeitgeber würde ich glaube meine Leute nachher so einschätzen, die sich geweigert haben, mit denen kann man arbeiten, die haben gesunden Menschenverstand. Mhm. Irgendwie so.
Ich würde mich vor allem um die kümmern, die sich geweigert haben, überhaupt an einem Teamanlass teilzunehmen. Die würde ich bevorzugen. Und, vor allem,
das sind ja, Spassbremsen.
Gelobt sind die Chefs, die keine Teamveranstaltungen organisieren, erstens einmal. Zweitens frage ich mich, sind nicht Kohle das, was man hat, im Grill drin, wo nachher die Würste brötelt werden, zum Beispiel. Und wenn man sagt, ja, die Antwort ist ja, dann ist eigentlich die Frage, soll man über die auch laufen, schon beantwortet.
Eigentlich ja. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen billigen Trick von diesen Live-Coaches.
Nein.
Und darum verbrennt sich nicht jemand und jetzt hat sich einer vertan.
Es gibt Physik und die ist ziemlich...
Ja.
Da gibt es nichts zu deuten.
Ja gut, also es klingt ja gewissen Leuten, drüber zu laufen, ohne dass sie sich wehtun.
Ja, aber
das
dann hat es irgendwelche so unsichtbare Folien auf die Füße geklebt.
Oder
so.
Eben Backpapier. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist Backpapier... Also eigentlich, man muss nicht auf die setzen, die nicht drüber laufen, sondern eben genau auf die. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt macht plötzlich alles Sinn. Man muss auf die setzen, die mit einer Rolle Backpapier zum Feuerlauf kommen. Die unten an die Füße montieren. Also nicht die ganze Rolle, das Blatt lenkt ja wahrscheinlich. Und dann so drüber laufen. Das ist kreative Problemlösung. Und erst noch zielorientiert.
Hm. Gut, ist dann auch nicht mehr so erstaunlich, wenn die Leute, die sich entsprechend schützend können, glühige Kohle laufen. Irgendwie. Also, die ganze Anlass ist eh fragwürdig.
Wie sind wir jetzt bei den Glühigen? Wegen deiner Backpapier. Es ist ja mit Alufolie ähnlich. Einfach nicht mit, also im Ofen auch. Es ist mir kürzlich aufgefallen, im Eisfach. Du kannst ein Stück Fleisch ins Eisfach legen, nackt, dann rührt es einfach an.
Und es verbrennt.
Ja, und du kannst ein Stück Fleisch in eine Alufolie legen, das ins Eisfach, und dann klebt Alufolie weder am Fleisch noch am Eisfach. Genial.
Ja. Was ist denn, wenn du die Alufolie nass machst, zum Beispiel?
Das müsste man überprüfen. Würdest du das in Erfahrung bringen bis nächste Woche? Hausaufgaben? Das könnte man eigentlich machen. Oder vielleicht will das einer von unseren Hörern, unseren Hörerinnen versuchen. Ergebnis gerne mit Fotobeweis an dino.kessler.ringe.ch. Mm.
Danke vielmals. Alufolie benetzen und herausfinden, ob sie im Eisfach kleben bleibt.
Mhm.
Ah. Jetzt haben wir es weit getrieben.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit und kann das auch sonst referieren, aber ich würde eigentlich gerne den Praxistest in irgendeiner Form können miterleben, ohne dass mein eigenes Tiefkühlfach potenziell in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Gut. Also gut. Wenn wir schon unsere Zuhörer mit einbinden, dann ist sicher der eine oder andere, der Erfahrungen gemacht hat mit Staubsauger auch. Hätte ich gerne einen Tipp, was für ein Staubsauger, dass ich mir anschaffen soll. Der, den ich habe, ist schon recht alt. Ist natürlich ein deutsches Fabrikat, weil ich denen vertraue, wenn es um die Herstellung Wertarbeit von irgendwelchen Apparaten, wo
irgendwelche
gasförmigen Materialien irgendwo hinbefördern, wie Luft zum Beispiel ansaugen und so weiter, Motoren herstellen, das könnte ich einfach. Also, welches Produkt soll ich mir anschaffen? Es ist die Frage mehr, ob es kabellos sein soll oder nicht. Gibt es gute, kabellose, verlässliche Staubsauger? Wie heisst der Dyson zum Beispiel, hat Derek?
Die haben sicher schon
Bluetooth. Sind die gut?
Bluetooth,
kann man die brauchen?
Mittlerweile.
Ah.
Bluetooth-Staubsauger.
Ja.
Hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Leistung, aber du kannst noch irgendwie ein Display, das etwas anzeigt. Der Füllstand.
Wäre schön, wenn ich da ein paar Tipps kriegen würde.
Ja. Oder gerade. Also,
oder mal.
Wenn schon, ja, zu dem kommen wir später noch. Aber wenn schon dabei bist, wieso nicht ein Roboter? Ein Roomba? Selbstfahrender Staubsauger?
Ich bin Derek Gregg gegenüber bin ich voreingenommen, muss ich sagen. Alles, was irgendwie.
Warum?
Ich traue diesen Geräten einfach nicht. Also, die entwickeln dann ein Eigenleben. Ich habe auch nichts so. Wie heißen die Alexas oder was?
Siri, Alexa.
Sachen, wo man stehen und mitlosen und nachher den Haushalt übernehmen. Was ist gut, das wäre Konkurrenz zu den Fruchtfliegen, die sich jetzt bei den warmen Temperaturen auch wieder in dem Versuch wagen. Plötzlich sind die wieder da. Wo kommen die eigentlich her? Also plötzlich sind die überall. Ich kann zwar Essigfallen aufstellen und dann versaufen sie, aber das kommen immer mehr.
Recht. Das ist wie, ja, wenn sich die würden in Backpapier einwickeln, bevor sie die Essigfallen würden.
Nein, das wäre kritisch.
Dann hätten sie eine Chance.
Allerdings würde ich das hören, weil das Backpapier, wenn man das zerknüllt.
Ah, du meinst, die würden dann dieses Geräusch. Backpapier.
Ja.
Vielleicht haben die ihr eigenes.
Gut.
Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Über was haben wir reden?
Sport. Genau.
Also gut. Es ist so. Harte Break. Wer bis jetzt durchgehabt hat, soll noch ein bisschen belohnt werden. Es ist Fußball. Temperaturen daraus verraten es. Der Frühling kommt gleich. Am Donnerstag kommt es zu einer Art, man sagt immer Klassiker. Basel spielt gegen FC Zürich. Jetzt habe ich vor mehreren Wochen gelernt, dass ja Dortmund Bayern der Klassiker ist. Es gibt ein bisschen viele Klassiker im Moment.
Gut, es gibt einen, der wirklich Klassiker ist. Real Barça.
Der Klassiko.
Darf man dem so sagen, ja. Der Rest hat sich dem Trend angeschlossen.
Ja, jetzt in dem Fall wäre die korrektere Bezeichnung eher Not gegen Elend. Basel gegen Zürich, das ist in der Tabelle jetzt nicht unbedingt das Spitzenspiel, Platz 7 FCB, gegen Platz 10 FCZ, immer noch sieglos in der Meisterschaft. Die letzte Meisterschaftssieg datiert vom 25. August, wo man in einem heroischen Kampf die Hearts of Midlothian niedergerungen hat. Goal von Fabian Rohner in der 80. Minute. Da ist der Franco Foda noch fest im Sattel, ist die falsche Formulierung, aber mindestens noch Trainer gewesen. Und seither hat es ja, keinen Sieg mehr gegeben für den FCZ. Basel seinerseits ja, sich jetzt auch nicht mit Raum bekleckert in der letzten Zeit. Mal zwischendurch eine Siegesserie von 5 Matchs. Jetzt aber 4 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Das letzte 2-mal unentschieden bei Servet und in Bratislava. Ja. Und jetzt kommt es in Basel im St. Jakob Park Donnerstag 8:30 zum ja, Gipfeltreffen ist eben nicht unbedingt richtig. Krisengipfeltreffen.
Ja, egal auf welchen Plätzen die beiden Vereine stehen. In unserem Herzen ist das die Nummer 1 von den Duellen, die wir haben. Das sind die Emotionen, die es braucht. Glaube ich auch, wenn man im Gesamtüberblick auf die Mannschaften schaut. Die Frage ist jetzt, nehme ich an, wer gewinnt?
Das ist eine Frage.
Und was so rundherum noch läuft. Das ist, es ist ja bei Zürich eigentlich erstaunlich ruhig. Klar, wenn einen neuen Trainer gewonnen hat man noch nicht.
Nein, man hat den Bo Henriksen.
Hat man schon das Goal geschossen.
Dänischer Fachmann. Unter dem Bo Henriksen hat man noch kein Goal gemacht, weil man hat zum einen in Eindhoven 5 kassiert. Und war so beschäftigt gewesen, hinter die einzufahren, dass man vorne Käse können machen. Und gegen Ibe hat man nur noch gespielt.
Immerhin. Zuerst mal blutig stoppen und nachher weiter schauen.
Das ist gegen das. Also man hat einen okayen Match gemacht, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Der Herr Henriksen hat nach dem Spiel gesagt, man hätte einen cleveren Match gemacht. Mhm. Was wahrscheinlich das ist, was man im Moment kann verlangen kann. Zweitens, wir lehnen Kriesu wieder aus, nachdem er, glaube ich, erst gerade jetzt wieder in so eine Mannschaft gerückt ist. Oberschenkelverletzung. Das heisst, man wird jetzt mit der Abwehr, wo die Herren Metz und Katic mehr oder weniger gesetzt sind, wahrscheinlich müssen spielen. Will man das?
Trilja Katic?
Nein, Nikola.
Ah. Ja, ob man will oder nicht, man wird müssen, außer man findet noch irgendwo Sass im Ärmel oder so. Sieht nicht so aus, würde ich sagen. Aber ja, der Gegner ist ja auch nicht gerade in der Blüte von seinem Schaffen. Der FC Basel. Darum... Aber ich sehe die Vorteile gleich bei Basel, obwohl sich dort auch Interessantes tut, hinter den Kulissen, im weiteren Umfeld. Kuzmanovic,
Zdravko Kuzmanovic, genau. Er
hat sich via Twitter gemeldet, glaube ich, und Präsidenten quasi vorgeworfen. Ja gut, also so richtige Fortschritte sind nicht erkennbar, was denn das soll. Mhm. Ja gut, jetzt aus dem Schmollwinkel ein bisschen auf den neuen Präsidenten schiessen. Finde ich auch ein bisschen unbedarft, um es so zu sagen.
Er hat aber konkrete Fragen formuliert. Also gewisse Konstruktivität kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat wörtlich geschrieben, Ex-Präsident Bernhard Burgner wurde immer von den Fans kritisiert, aber auch jeder beim FC Basel wollte ihn loswerden. Und jetzt? Fragezeichen. Was wurde besser in den letzten zwei Jahren? Warum sagt das niemand? Das ist ein bisschen die Frage, was? Letzter Titel war mit Bernhard Burgner, Stand jetzt. FC Basel, 7. Tabellenplatz.
Ja.
Das ist mit sämtlichen Komma-Auslassungen der Originaltext.
Gut, aber ist ein Tweet.
Nein, wir wollen jetzt da nicht Stilkritik üben. Inhaltlich ist es klar. Also er hat im Grundsatz inhaltlich liegt er nicht falsch. Tabellarisch steht man nicht besser da als in der Ära Burgner. Hat er insinuiert aber auch, dass es darüber hinaus nicht besser geworden ist. Die Frage ist, hat er recht?
Gut, die eine Frage haben wir relativ einfach beantworten, was sich verändert hat. Ja, der Burgner ist nicht mehr da. Dafür ist jetzt der Degen da. Hat sich verändert. Gott, man muss ja auch irgendwie berücksichtigen, wenn man so eine Phase hat, wo so viel Turmoil ist auf dem Platz, hinter den Kulissen und die Wechsel gibt, bis sich das wieder organisch zusammenfindet. Das benutze ich gerne, das Wort organisch. Organisch gewachsen, das kann man einfach so rausplappern und dann beeindruckt man wahrscheinlich die Leute auch, organisch gewachsen. Tönt gut, was bedeutet das? Weiss ich nicht. Es ist einfach nicht künstlich hergestellt, sondern man lässt den Prozess gedeihen, wie es so schön heisst, in der Teambildung auch.
Vielleicht mit einem Feuerlauf könnte man das noch ein bisschen beschleunigen.
Boah. Unter Umständen, wenn man daran glaubt, ja. Auch die Verletzten, die es dann gibt, mit denen muss man einfach vorher rechnen. Brandblasen, ja. Shootet sich wahrscheinlich nicht so einfach mit verbrennten Füßen. Aber so gut, also das muss schon noch reifen beim FC Basel. Ich glaube auch, ich bin Fan von Alex Frey, muss ich ehrlich sagen. Schon als Spieler gewesen, muss ich ehrlich sagen, das ist auch so ein Floskel.
Ja, bist du doch ausnahmsweise mal ehrlich. Du schlägst ja uns, also mich und unsere Hörer, eigentlich Woche für Woche an. Eiskalt.
No,
aber jetzt bitte,
so nicht.
Bitte ehrlich.
Ja. Nein, ich denke auch, dass der Alex Frey typisch mit Ecken und Kanten. Charisma hat er, also ist einer, ja, da hast du Respekt vor dem, der von dir hersteht. Aber finde ich gut. Und ich bin sicher, dass das auch gut kommt. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, ja. Das muss organisch wachsen dort in dem Basel. Und der Herr Kuzmanovic, ja, der hat auch das Recht zum Fragen stellen. Nur, ja, wer fragt, muss auch mit entsprechenden Antworten rechnen. Gut, das können dann auch keine sein im schlimmsten Fall. Also, es ist ja die Stärke vom Angriffen, ist ja die Ignoranz. Also, wenn jetzt da keine Antwort kommt vom Degen, dann weiss der Kuzmanovic gar nicht, ob der das gemerkt oder gelesen hat. Pflege ich selber auch die Taktik, einfach sich nicht melden, das ist doch gut, dann weiss der andere nicht. Dann hockt er mit seinem Zorn allein irgendwo und weiss nicht, habe ich jetzt den getroffen oder nicht. Wunderbar, würde ich darum auch keine Antwort geben darauf. Aber wir können es ja machen, weil wir nicht direkt angegriffen worden sind. Ja, klar, also, unter dem Strich ist es bis jetzt noch nicht viel besser geworden, aber das kann ja noch kommen. Also wir sind im Jahr 1, oder?
2.
Schon zwei ganze Saisons, nicht?
Also oder? Jetzt die zweite Saison läuft.
Die zweite Saison läuft, ja. Also, ja. Aber zweite, die ist noch jung. Saison. Auch nicht mehr so jung, wie sie mal war, stimmt. Aber jetzt, das werden einen Ausflug in die Semantik und das lassen wir.
Das lassen wir wirklich bleiben. Ja, also bleiben. Was man kann sagen, was für ein FCB spricht, ist das ja, das ist ein Zeichen von einem grossen Club, dass sich ehemalige Angestellte bemüßigt fühlen, sich über das Wohlergehen von dem Club zu äußern. Das passiert in der Schweiz nicht so manchem Club, habe ich das Gefühl. Mindestens, manchmal werden Legenden gefragt von Journalisten und geben Auskunft. Das ist eine beliebte Strategie. Aber dass sie von sich aus finden, jetzt muss ich etwas von mir geben, das, ja, da gibt es jetzt in der Schweiz nicht manches Beispiel, glaube ich. Von dem her dürfen wir jetzt Pass auf das sogar ein bisschen stolz sein. Und zum anderen muss man natürlich sagen, es ist tatsächlich viel besser geworden. Also, wir haben es vor der Saison schon gesagt. Wir sind ja der offizielle Alex Frey Fan-Podcast. Wir haben dort schon durchblicken, dass wir Alex Frey Ultras sind.
stehen wir dazu.
Da stehen wir offen dazu, genau. Das ist auch schön für einen eine kontroversen Podcast, sich einfach mal einig sein. Was man sicher kann sagen, also es gibt echt zwei Sichtweisen. Man kann zum einen sagen, der David Degen ist gekommen und hat alles drunter und drüber gemacht. Entweder hat er das gemacht, weil er einfach findet, man muss und es hat gar nicht etwas gebracht, oder er ist gekommen und hat gemerkt, okay, da liegt einiges im Argen, man sollte dringend etwas tun. Er hat die Mannschaft durchgewirbelt, hast fast keinen Spieler mehr, der länger als die Amtszeit von David Degen überhaupt dabei sind. Also hat der Fall gegeben, glaube ich, in der Conference League Qualifikation, wo plötzlich der Sergio Lopez Kapitän war. Also vor dem Fernseher habe ich gedacht, was ist jetzt mit dem? Ist mir aufgefallen, ja, das ist wahrscheinlich gerade jetzt in dem Moment der dienstältigste Spieler auf dem Platz. Und der ist, ja,
im Tag Sommer vorher gekommen.
Im Sommer vor einem Jahr ist der eingetroffen, irgendwann im St. Jakob Park. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Durch das ist es auch logisch, dass es für einen Trainer wie, also für jeden Trainer, aber auch für einen Trainer wie Alex Frey, nicht ganz einfach ist, konstante Leistung aus dieser Mannschaft rauszukommen, zum einen. Und, also, weil es zum einen Formschwankungen gibt, weil die Mannschaft auch sehr jung ist, zum anderen, weil die Mannschaft zuerst muss sich auch noch finden. Ich glaube, die Frage ist nachher, was passiert jetzt als nächstes? Eben, man ist jetzt 7. Man hat jetzt schon können lesen, dass angeblich Gerardo Seoane in irgendeiner Form in Basel im Gespräch könnte sein, was man schleierhaft ist, warum man das in dem Moment schon sollte anreissen aus Basler Sicht. Ist
ein Unruhestift.
Bezweifeln auch, dass der Seoane im Moment wirklich darüber nachdenkt, in der Schweiz wieder einen Job anzunehmen, jetzt gerade sofort. Die Frage wird sein, was passiert jetzt bis zu der Winterpause? Und dann, ich glaube, wird die Herausforderung sein, aus Basler Sicht, dass man einfach nichts macht. In dem Transferfenster nicht wieder zwei Handvoll Spieler holen, gerne noch am letzten Tag. David Degen hat das ja gerne gemacht in den letzten Jahren, dass er einfach Spieler mit grossem Potenzial geholt hat, also Investitionen angeschaut hat. Hat ja auch formuliert, man muss wieder an den Punkt kommen, wo man kann junge Spieler so verkaufen kann, dass sich das strukturelle Defizit decken. Das Geschäftsmodell hat man über Jahre in Basel eigentlich erfolgreich gepflegt. Ist also ein bisschen weggekommen davon, zwischenzeitlich, unter dem Herrn Burgener. Aber ich glaube jetzt, dass die Mannschaft Erfolg haben kann, braucht es irgendwann einmal so einen Moment von der Ruhe, wo der Trainer mit dieser Mannschaft kann arbeiten kann, wo die können Fortschritt machen können. Das ist für mich die grosse Frage, ob das gelingt in Basel. Ob man in einer Stadt, wo der Club so wichtig ist, dass ja, also tatsächlich das Wohlergehen von der Bevölkerung hat man manchmal das Gefühl, also mindestens die Laune, die Stimmung in der Stadt davon abhängt, ob man es schafft, mit einem Präsidenten, der jetzt auch nicht unbedingt den Ruf hat, der ruhigste zu sein, die Ruhe zu bewahren und eben nicht wieder alles über den Haufen zu werfen.
Das ist eine grosse Kunst von Dirigenten, einfach mal nichts zu machen. Nichts. Einfach das mal gedeihen lassen, wo man da hat, weil man dann irgendwann ja auch entscheiden muss, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt mal nichts mache. Entsteht da etwas daraus oder nicht? Natürlich musst du irgendwann handeln. Aber wenn du immer sofort handelst, dann bist du ungefähr gleich weit wie zum Teil die Formel-1-Teams, die gleichzeitig am Frontflügel und am Heckflügel und am Unterboden versuchen, irgendetwas rumzubasteln. Und dann kommen noch verschiedene Reifen dazu und am Schluss weiss niemand mehr, was verursacht. Also eben, wenn man einer Mannschaft nur einen neuen Spieler holst, der kann alles verändern. Etwas verändert er ganz sicher, nämlich das Klima. Das muss nicht immer zum Schlechten sein oder zum Guten, aber es ist Tatsache, dass sich etwas verändert. Jede Aktion hat auch eine Reaktion zur Folge. Und das ist auch wieder eine wunderbare Phrasendrescherei, also, wo man einfach bleiben
kann. Heute bin ich man kann einiges stark lernen von dir. Du bist ja so ein wandelnder Kalenderspruch.
Ja, genau.
Automat so.
Ja. Wäre kein Geschäftsmodell. Kann man heute gratis auf dem Internet überall
so
beziehen.
Also, ja. Was könntest du machen? Ist so einen Instagram-Kanal aufmachen, wo du so Stockfotos nimmst, irgendwie so Landschaften spektakulär oder so und dann so einen Satz dazu. Und dann schauen, ja, ob die Leute teilen das ja dann. Das also ist noch erstaunlich, die fühlen sich dann angesprochen.
Lauter Floskeln. Floskel, Onkel, Kessler. Wer anderen eine Grube gräbt und neue Besen und so weiter.
Gibt es einiges.
Ja. Es gibt, ja, ich bin der beste Beweis dafür, dass ich ja einige schon auf Lager habe. Die gebe ich auch immer wieder zum Besten. Muss ab und zu selber über mich lachen. Also eigentlich muss ich immer über mich lachen. Weil, ja, wieso soll man sich so ernst nehmen? Das führt zu nichts. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man müsse jetzt über glühende Kohle laufen zum Beispiel. Obwohl man das gar nicht will, weil ja die Logik und der Verstand, der gesunde Menschenverstand sagt, macht das nicht. Weil es ist heiß. Also laufen wir nicht drüber. Aber ich bin einverstanden mit dem Alex Frey, wenn er sagt, jetzt machen wir mal nichts. Ob das der D genau kann, ist dann halt irgendwann eine Frage von der Geduld und von der Nervenstärke. Wenn es unruhig wird und so geht es nicht, jetzt müssen wir neue Spieler holen. Ja, gut, was? Wer? Und für was? Einfach nur, dass man es gemacht hat. Dann ist es falsch, wenn man sinnvolle Ergänzungen hat, weil man Verletzungen hat oder irgendjemand findet sich nicht zurecht, dann gut. Aber zuerst muss man mal herausfinden, woran liegt es. Und da scheitert es bei den meisten Sportvereinen, egal ob Bundesliga, Premier League, was da als Transfer gemacht werden. Warum? Weil man es kann. Aber eigentlich...
Ja, und weil noch jemand Geld verdient
hat. Ja, genau, das kommt dazu. Aber eigentlich rein strategisch zu einer Mannschaft zusammenstellen, in den meisten Fällen, ziemlich unnötig. Es wird einfach etwas gemacht, Aktionismus, die Anhängerschaft ist beruhigt, jetzt holen wir den, jetzt wird es besser. Nein, wird es nicht.
Nicht zwingend. Mindestens.
In den meisten Fällen nicht. Und die Spieler, die ihr wirklich könnten, sagen wir mal, eine Garantie liefern, dass es besser wird, also sagen wir jetzt Toni Kroos zum Beispiel, wird wahrscheinlich schwierig, den in die Schweiz zu
holen. Auf Basel. Noch. Ja gut, ich meine, man könnte sagen, schau, der Max Meier, auch bekannt aus der Bundesliga zum Beispiel, hat in Luzern eine Heimat gefunden. Das ist doch auch schon das eine oder andere Mal in Erscheinung getreten. Warum nicht? Max Meier irgendwie etwa da. Das ist jetzt auch sehr gut in einem Audioformat mit der Hand anzuzeigen, auf welcher Höhe der Max Meier
ist. Also ich kann informieren, Gysi ist etwa 30 cm über Tischhöhe, genau, mit seiner Hand.
Genau, und jetzt gehe ich vielleicht nochmal 20 cm höher, dann ist der Toni Kroos vielleicht dort. Und dann, wenn man Luzern und Basel versucht, der Herr Kessler streckt seinen Arm ganz auf.
Toni Kroos.
Sieht der Toni Kroos als... Ja, ich bin vor allem weiterhin Fan von seinen differenzierten Interviews, die immer ja, extrem aufschlussreich
sind. Dort haben wir ihn abstrafen.
Ja,
also wir haben einfach über ihn geredet. Das ja, ist so, dass er unseren Podcast jede Woche hört.
Nein, aber dort hat er sicher gehört. Und dann die berühmte Dino Kessler-Strategie vom Nicht-Reagieren auf
zur Perfektion ausführen.
Anwürfe, genau. Richtig, also eigentlich ein Lehrbeispiel, ist einfach ruhig geblieben. Sehr vernünftig, der Herr Kroos. Aber zu dem kommen wir später noch mal ganz kurz, wenn es um den Ballon d'Or geht. FCB, also ich glaube, zu Basel geht es eigentlich im kommenden Transferfenster, du jetzt Aufträge verteilen, eigentlich Nummer eins, nämlich Leute abgeben. Man hat irgendwie 824 Flügelspieler bei der letzten Zählung grob festgestellt. Und dort müsste man wahrscheinlich schauen, dass man eher schmäler wird. Der ein oder andere kann abgeben. Vielleicht gibt es sogar noch ein bisschen Geld dafür. Und dann mit denen, wo man sich darauf einigt, dass man weiterarbeiten will, versuchen tatsächlich etwas zu entwickeln. Dann kann es spannend werden. Aber
824 Flügelspieler.
Ja.
Aber darunter ist nicht ein Flankengott offensichtlich. Es wird ja kein Rüdiger Abramczyk, ist das gut. Flankengott aus dem Kohlenpott.
Also gut, Manni Kalt ist für mich...
Gut, der
ist
aber Verteidiger gewesen, weniger Flügelstürmer.
Von der Bananenflanke. Ja. Ja gut, aber ich meine, moderner Verteidiger, der Alex Frey hat jetzt auch mit einer Dreikette gespielt, zuletzt hinten, und dann hast du zwei Aussenläufer. Ich meine, das hat Manfred Kalt problemlos abgerissen. Und dann 3-4 so Bananenflanken rein, Pfeffer zwischendurch
mal. Und Nummer 2 auf dem Rücken.
Wahrscheinlich. Ja, wo sind die eigentlich angekommen?
Man weiss es
nicht. Ist nicht mehr wie früher. Die wären, sicher auch nicht über glühende Kohle gelaufen. Ist übrigens auch eine Strategie.
Nicht im nüchternen Zustand, auf jeden
Fall. Weiss nicht. Ja, was macht eigentlich der Ansgar Brinkmann? Fragt man sich auf den Einwand runter.
Was macht er?
Weiss es
wissen
nicht.
Wir das? Wissen
wir googlen. Ich habe herausgefunden,
wieder eine Frage, die wir nicht beantworten können.
Ein bisschen unangenehm herausgefunden, was der Tim Wiese eigentlich macht.
Das ist der wrestlende Ex-Goalie von Werder Bremen.
Genau, wo in Bremen, ja, Verbindungen nach Bremen regelmässig gesehen wird, auch bei meinem, irgend so einem, was ist es, so einem Kiosk, der Paketabholservice anbietet, sich dort mit recht
schummrig
unangenehmen Leuten umtreibt. Offenbar auch, nicht lustig, solche, die sich im rechtsradikalen Milieu bewegen. Und jetzt hat sich Werder Bremen tatsächlich bemüßigt gefühlt, sich vom Team Wies jetzt zu distanzieren. Da ist ja ab und zu wieder irgendwelche Legenden-Anlässe auftreten. Man hat offenbar tatsächlich schon mal mit dem Gespräch gesucht und dann eigentlich gesagt, ja, sie gehen uns nicht. Und, ja, scheinbar gibt es da ein paar stadtbekannte Ewiggestrige, wo der Team Wiese sich mit ihnen umschlägt. Oder freundschaftlich verbunden ist. Umschlagen wäre ja eigentlich noch vernünftig, wenn man sich mit denen umschlägt.
Vielleicht aber nicht empfehlenswert.
Für wen?
Für die, die sich mit denen umschlägen.
Ja, nein, weil eigentlich müsste man die ja, ignorieren, ist eben auch schwierig. Das ist dann nicht die Frage.
Mir gelingt es.
Gut.
Aber der ist ja auch, der Tritt, das ist so ein Auftritt, wo man sich eben wünscht eigentlich. Von einem, wo man sich darüber lustig machen möchte. Wobei das auch schon wieder fast keinen Sinn mehr macht. Also mit der Bomberjacke aus dem Lamborghini-Ausstieg. Und dann zu
Würstchen. Ja.
Ja. Ja. Eben, wenn hat einen gewissen Schall gehabt, sie muss es zugeben. Entweder merkt er es nicht, auf das Tippi, oder es ist ihm egal. Glaube ich eher weniger, weil das sind ja dann die, die gibt es gerade auf die Fresse, oder, wenn einer etwas sagt. Ist es ihm also nicht egal. Steht nicht drüber, über der Sache. Ja, ist auch schwierig, mit 120 Kilo über der Sache zu stehen.
Kommt auf die Sache drauf an, wie stabil die denn ist.
Gut, auf der Lamborghini kann er rauflaufen.
Das geht wahrscheinlich schon, ja. Ne? Was hält der aus?
Wie sind wir jetzt auf das gekommen?
Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
Wir waren bei Zürich und Basel.
Genau.
Und zwar exakter bei Basel gegen Zürich am nächsten Donnerstag.
Richtig. Also, kurz zusammen. Jetzt haben wir sehr viel über Basel geredet wieder. Ist auch gut, weil die können eigentlich froh sein, dass es den FCZ gibt. Wenn es den FCZ nicht gäbe, in dieser desolaten Verfassung, die er in dieser Saison ist, dann wäre das Basel wahrscheinlich noch mehr Feuer im Dach. Dann wäre mehr Aufmerksamkeit darauf, dass der FCB schlechteste Saisonstart seit Super League-Beginn hergelegt hat. Bis jetzt erst 3 Matches gewonnen. Dazu 4 Unentschieden. Ja, also berauschend ist es resultatmässig noch nicht. Darum, ich glaube, die müssen so ungern, als man den FCZ hat, zu Basel dankbar sein, dass Zürich da irgendwie im Moment recht viel absorbiert. Aber jetzt haben wir es ja mal gesagt. Und Zdravko Kuzmanovic sei Dank. Und jetzt können wir weitermachen im Programm. Würde ich sagen. Aber der Herr Kessler ist abgelenkt. Ich glaube, er beantwortet irgendein E-Mail oder so.
Nein, ich habe gerade einen Tweet zurückgeschickt gekriegt von meinem Arbeitskollegen Stefan Roth.
Was steht da drin?
Ronnie Lawson's got the biggest mouth in the Northwest. Ist ein BBC-Doc, glaube ich. Ich kann jetzt auch noch schnell drauf schauen.
Und das Mu ist physisch so gross? Oder ist er einfach einer, der grosse Töne spuckt?
Sieht da eine alte englische also eine ältere englische Lady, wo sagt, shut up. Ja gut,
es hat Potenzial.
Ist eine Sideline. Ich komme jetzt nicht ganz draus, wieso mir man das zuschickt.
Vielleicht hat er die verwechselt.
Zu der Zeit, wo er doch weiss, dass wir jetzt
vielleicht ist es ein Input.
Beschäftigt sind.
Und er wäre eigentlich ein erfolgreicher Input da, nachdem du...
Ich lasse mich ablenken. Gut, so viel zu dem.
Gut. Also,
Basel-Zürich, schau. Es ist schwierig. Es ist schwierig, zum da weiter zu sagen. Einerseits bin ich, wie schon gesagt, Alex Frey-Fan. Andererseits habe ich viele Kollegen, die FCZ-Anhänger sind. Unter anderem der Lukas, der im Zoo arbeitet, wo sehr fest FC Zürich-Anhänger ist und einen Sohn hat, der nächstens einen Schal kriegt von mir, den ich gekriegt habe, von meinem Expressechef vom FCZ, Alex Kuschke. Ein ganz schöner Schal, den es eigentlich fast nicht gibt.
Okay.
Der kriegt eben der Leo.
Und aber der Leo war schon dabei gewesen, letztes Jahr, als er Meister geworden ist.
Wie meinst du dabei gewesen?
Also der weiss, also, dass der FCZ eigentlich kann shooten in leichten Moment.
Ja.
In guten Jahren. Gut,
das ist ja beruhigend. Das Letzte, was er erfahren hat und jetzt wird er mehr oder weniger versucht man zu beschützen von dem, was jetzt passiert ist, was natürlich niemandem gelingt, weil der Ärger beim Vater auch entsprechend gross war.
Mhm.
Ja, So. Also was gibt es für ein Ergebnis? Ich muss leider sagen, 0-0-1-1-2-2-3-3 von mir aus, kann ich mit allem leben.
3-3 wäre gut, aber ich glaube, es bleibt, ich glaube, beim FCZ steht 0 weiterhin auf der falschen Seite. Oh. Ich glaube, der Henriksen leitet sich auf eine konservative Taktik fest vorerst, was sicher nicht schlecht ist. Und Basu macht eins.
Wow.
Andi Zekiri mit nach einem Eckball mit dem Schienbein irgendwie über die Linie, oder ja, irgendwie so. Oder der Bradley Fink, der übrigens die grösste Chance vom Spiel sehr schön vorbereitet hat am vergangenen Sonntag gegen Servet, wo der Ndoye eigentlich muss Siegesgoal schiessen, und dann reden wir anders über Basel. Dann reden wir darüber, wie sie eine reife Leistung gezeigt hat, zu Genf und endlich wieder mal gewonnen haben. Aber so ist es nicht, das passiert aber jetzt. Also Basel gönnt 1-0 und du sagst 3-3. Schreiben wir das Spektakulärste rein, dann tun wir das nächste Woche überprüfen.
Gut.
Also, dann hätten wir das abgehökelt. Kurz und knackig. In, ich weiss nicht, epischer Länge ist es jetzt. Es ist ausgegangen.
Wir werden
in letzter Zeit ein bisschen länger, aber
ja, jetzt müssen wir uns beeilen.
Jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt kommen wir aufs Wesentliche. Und was würde näher liegen als am, was haben wir heute für ein Datum, 18. Oktober, über Ski zu reden? Am Wochenende geht es los in Sölden. Saisonstart. Riesenslalom von den Frauen am Samstag, am Sonntag nach den Männern dran. Mit, in der gleichen Disziplin. Ich nehme an, du bist schon total heiß.
Ja. Nein. Schade. Was soll ich jetzt sagen?
Sag mir das Wort.
Ironie.
Aber du könntest es, oder so einen Kalenderspruch könntest du loslassen.
Ist, ja. Im Oktober. Was passiert dort? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall unsinnig, dass man immer noch auf Gletscher Ski fährt. Nachdem ich es aber immer schon unsinnig gefunden habe, zuerst mal Ski zu fahren, nachher monatelang nicht mehr Ski zu fahren. Verstehe das überhaupt nicht. Irgendwo, ja, ich weiß, es geht um die Ski-Industrie, dass anständig Ski verkaufen können. Verkäufe werden angekurbelt. Heisst also dann, ich habe noch nie Ski gekauft, weil ich Sölden gesehen habe, ehrlich gesagt. Das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Ja. Mhm. Sollen sie halt anfangen.
Jetzt ist es, ja, ja gut, ich staune da immer so ein bisschen über das eben, Skifahren auf dem Gletscher, wie kritisch dass man das dann sieht, wenn das im Weltcup passiert. Also ich meine, die Skiindustrie oder die Wintersportindustrie funktioniert seit Jahrzehnten so, dass man auf Gletscher Skifahrt. Ich habe jetzt auch die Diskussion mitbekommen, ist jetzt in diesen Tagen aktuell, dass die FIS offenbar darüber nachdenkt, weniger Flutlicht zu machen. Bei Skirennen oder irgendwie auf Nachtslalom verzichten. Ich glaube, das sind bei allem Energiesparen sind verschwindend kleine Energieaufwände, die man da jetzt irgendwie darüber diskutiert, im Vergleich, was der Wintersport an und für sich verschlingt. Also klar kann man sagen, kein Licht ist besser als Licht, weil man spart ein bisschen Strom, logisch. Also, das habe ich auch gemerkt.
Ja, aber was stellst du dir denn vor? Also, wenn es dunkel ist, da um die Stangen herumzufinden?
Ja, nein, dann musst du einfach am Tag fahren.
Ah, das wäre
das ist der Trick.
Wieso fährt man denn überhaupt in der Nacht?
Wegen dem Fernsehen.
Wegen dem Fernsehen.
Und es sieht gut aus.
Sagst du?
Ja, das sage ich. Für das bin ich da.
Ja.
Es gibt spektakuläre Bilder. So ein Nachtslalom hat etwas.
Aber es ist schon absurd, das ist man sich bewusst. Also, dass man wartet, bis es dunkel ist und dann muss man das Licht einschalten, dass man gleich fahren kann, obwohl man auch am Tag fahren könnte.
Das ist ein absolut fairer Punkt, durchaus. Aber es sind ja die meisten.
Man muss ja nicht alles verstehen.
Die meisten Rennen sind am Tag. Nein, ich stutze dort ein bisschen, wenn man das kritisiert. Ich finde, man sollte viel mehr versuchen, den Rennkalender zum Beispiel irgendwie in eine Form zu bringen, dass man halt nicht jedes Mal fliegt. Wenn man von Skiern Ort A nach Ort B zum Beispiel geht, dass man dort irgendwo einen Drei findet. Also ich glaube, da sind wir nachher in einer ganz anderen Dimension, wie im Normalfall. Also eine Skirennpiste, wenn die hergerichtet wird, fährt nachher auch wieder ein Tourist drauf, irgendwann. Also,
würde ich nicht empfehlen.
Außer man will den Skisport ganz generell aus den Alpen raus haben. Über das kann man diskutieren aus Umweltschutzgründen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich realistisch, dass das passiert. Also da mache ich mich nicht aufregen. Das
ganz militante
Ansichten,
finde ich. Also Skifahren darf man schon. Man muss ein bisschen drauf schauen, was man macht. Ich finde es auch nicht nur der Zeit geschuldet, sondern gesunden Menschenverstand auch. Dass man nicht wie üblich zuerst Nadelboden fährt. und nachher schnell auf, wohin, sagen Sie mal, Lake Louise fliegt, dort ein Rennen macht und dann ist das Lauberhorn am nächsten Wochenende. Macht man nicht. Eben, also so schlimm ist es nicht, wenn man um die Welt reisen will. Also eben, jedem anderen Sport wird auch gereist, wenn man nichts mehr darf. Ja. Man muss einfach einen Weg finden, dass es nicht mehr die Missionen gibt. Wie, wo weiss ich natürlich nicht. Ich habe nicht die Antworten, ich stelle nur die Fragen.
Ja, das ist das Schöne. Zdravko Kuzmanović hat vielleicht auch noch ein paar Fragen zu dem Thema.
Ja.
Man behalten seinen Twitter-Account im Auge. Eine Frage, die ich habe, sportlich, müssen wir vielleicht auch noch drauf kommen. Marc Odermatt, die grosse Figur vom letzten Winter war. Riesenslalom ist auch noch seine Paradedisziplin. Was erwarten wir am Sonntag?
Ein Sieg.
Gut. Gegen, ja. Wer wird zweit?
Weiss ich nicht, da steht Christoffersen.
Das ist ein Kandidat, der drei von den letzten zwei, ja genau, zwei von den letzten drei Riesenslalom gewonnen, hat mit unserem Kollegen Marcel W. Perren geschwätzt in den letzten Tagen, also ich, und hat offenbar einen sehr guten Sommer hinter sich, was man so gehört. Hat mit dem Jörg Roten ja schliesslich auch Schweizer Kompetenz an seiner Seite als Trainer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort, wenn die Ski, er fährt jetzt im Hirscher seine Skimarke, wenn die Ski tatsächlich so schnell sind, wie sie nach ersten Erkenntnissen aus dem Sommertraining sind, dann glaube ich schon, dass der Herr Christoffersen ein Ernsthaftswörtchen mitzureden hat in der technischen Disziplin. Ja. Und Odermatt hat davon geredet, dass er irgendwie noch nie an dem Punkt sei, wo er eigentlich will sein zu diesem Saisonzeitpunkt. Von dem her würde jetzt, hat die Wettquote nicht nachgeschaut, aber vielleicht einen kleinen Betrag auf Henrik Christoffersen setzen, wenn ich müsste.
Als Sieger?
Mhm.
Ja.
Sieger auf dem Rettenbachgletscher.
Irgendwoher muss das Geld ja kommen und ich dann noch gewinnen mit meinem Tipp. Also, umso du besser.
Tippst oder mal?
Wett drauf los. Also, ich bitte dich.
Ich wette. Wetten wir.
Ja, also. Ich kann mir nicht vorstellen, der Odermatt ist einfach ein natürliches Talent. Du siehst schon Bewegungsablauf, als ob nichts wäre. Herrlich. Der gleitet über die Piste wie früher der Rexi Ruotsalainen über die Eis.
Aber rückwärts.
Vorwärts, rückwärts, schneller als alle. Elegant. Hast du das Gefühl, ja. Es sind keine Widerstände rum. Hebelt die Schwerkraft aus. Jetzt wird es schön. Ja? Mhm. Wunderbar, ob es hell ist oder dunkel.
Spielt keine Rolle. Da bin ich gespannt auf Loic Meyer übrigens, wo ja eigentlich als technisch noch mal ein bisschen besser geht als der Odermatt. Jetzt aber nie so richtig Kurven bekommen hat nach ganz vorne und jetzt die Trainingsgruppe gewechselt hat. Er fährt jetzt bei den Slalomfahrern eher mit, weil die Riesengruppe eher speedorientiert war. Und ja, nein, dort sind auch eigentlich eher noch Richtung Speed-Disziplinen gegangen. Ich bin gespannt, ob das hilft, sein Potenzial auszuschöpfen. Plötzlich haben wir dann zwei so Fahrer, die ganz, ganz vorne können mitfahren können. Wäre ja auch nicht so schlecht.
Was würdest du eigentlich für eine Disziplin wählen, wenn du wüsstest, du jetzt die müsstest entscheiden, ja gut, ich steige jetzt in den Weltcup.
Jetzt, ja. So, also Midlife Crisis ist ja noch nicht ganz da, von dem her traue ich mir es noch nicht zu.
Wir haben sie aber schon hinter mir, also.
Ja, ja, also ich finde, wenn ich ehrlich bin, hätte ich ja für die Abfahrt zu viel Angst. Ich glaube, Kitzbühel, das muss der Horror sein. Nie im Leben dort die Maus fahren. Also, spinnen die eigentlich? Nein, machen wir nicht. Aha. Also, so ein Riesenslalom, gesagt ihm jetzt noch. Slalom ist ja dann irgendwo, ja. Wenn günstig ist, gut, aber sonst ist es irgendwie immer so ein bisschen der kleine Bruder von allem, weil es ja dann gleich nicht ganz so dynamisch ist. Also, ich würde mir den Riesenslalom, im Riesenslalom würde ich mich versuchen und scheitern. Und dann aber in der Kombination in Ermangelung von ernsthaften Konkurrenten abräumen. Oder vielleicht noch ein Parallel-Event oder so.
Parallel-Event?
Ja, Parallel-Event wäre wahrscheinlich, also gesagt, ich bin als heißer Kandidat. Weil die es richtig machen, dann sagen ja gut, wir konzentrieren uns auf nächste Wochenende und ich würde dann dort sozusagen die Brösmel einsammeln. Und als hochdekorierter Parallelspezialist dann in die Annalen vom Skiweltcup eingehen. Und ja. Du?
Wir halten mit Paul Akkola, der gesagt hat, geradeaus runterfahren kann jeder, hat er nachher auch bewiesen. Nein, das Slalom für mich ganz klar der Favorit seit dem Piero Grossa. Wenn du sagst, Slalom ist kleine Bruder von allem. Biero Gross. Und zwar in seinem Stil auch, was heute schwierig ist. Früher hat man die Stangen einfach können abräumen und dann ist man wie in der Abfahrt eigentlich mehr oder weniger geradeaus gefahren. Der Stangenwald schon vor einem unten im Zielgelände angekommen. Und Biero Gross, die Brille hat er schon nach dem zweiten Tor verloren. Oder sie sich vom Gesicht gerissen. Herrliche Bilder. Darum, Slalom ist für mich eigentlich immer so ein bisschen das Erstaunlichste gewesen. Weil ich auch nie ganz durchgesehen habe. Ja, da stehen rechts und links einmal auch noch rote und blaue Stangen. Dass die dann wissen, was sie durch müssen.
Da gibt es immer noch eine Banane.
Eine Banane. Gibt
so die Torkombination, wo sie dann so zweimal aussen durchfahren, die Banane. Das, an dem habe ich nie Freude.
Oh Gott, heute haben sie die blaue Farbe, die sie da auf die Piste spritzen. Auch nicht ganz in Absprache mit den Klimaschützern. Wahrscheinlich auch in dieser Farbe oder bei der Sprühdose kommt irgendetwas raus, werden sie dann irgendwann mal rausfinden. Also müssen sie die Farbe aufpinseln in Zukunft, was auch wieder Fragen aufwirft. Wie macht man die Büchsen auf? Und so weiter.
Also wir sind jetzt eigentlich auf das gekommen. Es bleibt spannend.
Slalom wäre mein Ding, also, muss ich sagen. Also.
Doch, mal, ist ja gut. Dann würden wir uns auch in die Quere kommen. Das wäre für alle beteiligt.
Ja doch, also ich würde überall mitmachen.
Ach so, das denn schon?
Ja.
Das wäre einfach deine Paradedisziplin.
Genau, zwischendurch würde ich auch gerne mal eine Abfahrt machen. Aha. Muss ich ehrlich sagen, vielleicht Kitzbühel würde ich dann auslassen, weil, wie du schon angesprochen hast.
Aus Intelligenzgründen.
Muss ja nicht sein. Also aber so ein Lauberhorn geht, oder? Ist einfach lang, aber nicht so gefährlich.
Ja, musst du mögen.
Ja. Gut, schauen wir zwei Sendungen von Fit mit Jack und du bist zwei Minuten in der Hockey und schon.
Ja,
also gut. Das durch.
Also gut. Nein, also wahrscheinlich wäre Zermatt gut, die Abfahrt, die in einer Woche soll stattfinden. Ich glaube, technisch jetzt mässig anspruchsvoll, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich bleibe meinen Prinzipien treu, ich bin noch nie zu Zermatt gewesen und will auch nie dorthin.
Ich war im Lockdown, war sehr schön. Kann es empfehlen. Gut. Im Sommer, toll, fast keine Leute. Wunderbar. Das Matterhorn ist schon noch eindrücklich. Wenn man einfach so rauf schaut und dann, Matterhorn, kenne ich von der Toblerone. Ist nicht schlecht. Also, apropos nicht schlecht. Ja. Die Überleitung funktioniert nicht, weil jetzt Lugano läuft eigentlich ziemlich schlecht im Moment. Dort hat man vor einer Woche den Chris McSorley zum Teufel gejagt, als Trainer vom HC Lugano, und den Luca Gianinazzi installiert, 29-jährige Nachwuchshoffnung. Und der hat angeknüpft dort, wo der McSorley angefangen hat, nahtlos, nämlich hat einfach seither verloren. Also wir nehmen am Dienstag auf, heute Abend spielt Lugano gegen Zug. Und wird auch hier verlieren. Behaupte jetzt einfach mal. Nein, es gibt im Moment wenig Grund, um anzunehmen, dass sie den Bock umstoßen. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet. Ich habe den Eindruck, man tut dem Gianinazzi nicht unbedingt den Gefallen, in dieser Situation ihn dort herzustellen, mit dieser komplexen Ausgangslage auch in der Garderobe. Jetzt hat man gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie es sollte. Hat einen Assistenztrainer gehabt, der ganz viel Erfahrung hat. Mit dem Matti Alatalo, bestens bekannt in der Schweiz, lange Zeit zum Beispiel in der Organisation vom ZSC verbracht. Tönt eigentlich gut, aber etwas lässt uns die Augenbrauen doch ein bisschen aufziehen.
Die Stirn in Falten legen, wie es so schön heisst. Ja, eben die Kombo Vater-Sohn, das ist eigentlich nie eine gute Idee.
Also man muss
im
sagen,
Umfeld von einer Leistungskultur. Ja.
Im HC Lugano spielt auch noch ein Verteidiger mit dem Nachnamen Alatalo, Santeri Alatalo, mittlerweile Schweizer Nationalverteidiger.
Genau, einer von den Leader in dieser Mannschaft.
Also, jetzt Vater und Sohn
Hör ich nicht
im
machen.
Gleichen Team.
Ja, aus mehrfacher eigener Erfahrung, dass das nicht funktioniert, weil das weckt Emotionen bei allen anderen, die kaum mal gut sein können. Also, da musst du ein riesiges Glück haben. Egal wie sich der Alatalo Senior verhaltet, der Verdacht, dass er seinen Sohn bevorzugt oder sogar benachteiligt, was mindestens so schlimm ist, der kommt auf, der kommt automatisch auf. Weil du hast eh immer Emotionen in einer Mannschaft, weißt du auch, also egal, ob das im Sport ist oder so, es bewegt sich einfach irgendetwas, das ist völlig unnötig, weil ohne Not. Man hätte dem Gianinazzi gescheiter, ganz einen erfahrenen Mann, ja, aber einer, der Ecken und Kanten hat. Der Alatalo ist eben aus seiner Zeit bei GC dort vor allem als Ausbildner bekannt gewesen, aber nicht einer, der die Leistungskultur fördert und befolgt. Das kannst du ja machen beim Nachwuchs, einer so Hybridlösung, wo man beides ein bisschen im Auge hat, das Resultat aber dann eigentlich keine Rolle spielt. Aber in Lugano spielt das sehr wohl eine Rolle. Und eben, wenn das eigentlich alles schon bekannt ist, gut, es trägt alle Anzeichen davor, dass der Tunnel niemand mehr weiss, um was es eigentlich geht. Und das ist irgendwo durch auch verständlich, nach, sind das 16 Saisons jetzt oder 15 Saisons, wo einfach eigentlich nicht mehr viel zusammenpasst dort. Man hat es mit allen möglichen Arten von Trainern versucht. Es klingt nicht, wieder an die alten Erfolge anzuknüpfen. Es klingt vor allem nicht, über eine längere Zeit mal konstante Leistungen zu bringen. Es ist immer ein Auf und Ab. Niemand weiß genau, warum man verliert, warum man gewinnt. Man ist dann einfach froh. Und ja, jetzt im Moment hat man das Gefühl, wenn der Mikko Koskinen im Goal ist, hat man natürlich eine bessere Chance zu gewinnen, als wenn er nicht im Goal steht. Das klingt auch zwischendurch. Er hat ein hervorragendes Spiel gezeigt, zum Beispiel im Biel. Man sagen muss, so eine Spitzenmannschaft geschlagen, relativ diskussionslos. Und dann das 7-3 in Bern zum Beispiel, oder jetzt zuletzt die Erschreckensleistung unter dem Gianninazzi, eine 6-1 Niederlage in Langnau, wo man wirklich in Einzelteil zerlegt worden ist. Und ich glaube, der Gianninazzi müsste man schützen, indem man mindestens einen kantigen Typ an die Seite stellt oder vielleicht sogar im Moment vor die Nase setzt, wo die ganze Verantwortung kann übernehmen, wo selber aber so gereift ist, dass er sagen kann, gut, ich verfahre jetzt hier nach Schema F, so funktioniert, dann sage ich euch, was ihr machen müsst, eure Dirigenten, zum Beispiel Marco Bello zu Zehen wegnehmen oder vielleicht Marco Bello sogar zu einer anderen Mannschaft zu schicken, weil das einfach nicht funktioniert. Das traut sich der Gianninazzi, glaube ich, nicht zu. Und muss er auch nicht, sollte man von ihm auch nicht erwarten, ehrlich gesagt.
Jetzt ist ein bisschen, also für mich stellt sich eigentlich eine Frage. Du hast die familiären Bande angesprochen. Ich meine, am Schluss reden wir von einem Assistenztrainer. Das finde ich das Erstaunliche, dass man schon so viel Hoffnung und so viel Gewicht auch wieder legt auf diese Position. Also das, jetzt hat man vor einer Woche einen neuen Trainer präsentiert. Der hat sich jetzt nicht gerade als Wiedergänger von Julian Nagelsmann erwiesen, dass er als Jungspund raufkommt aus dem Nachwuchsbereich und gerade sich etabliert. Oder vielleicht auch, man muss nicht so weit suchen, im Kanton Tessin mit dem Luca Cereda hat es auch 5-6 Jahre älter gewesen damals, als er befördert worden ist. Aber ich glaube, 36 war er, als er das Ambri übernommen hat. Als junger Trainer und sich dann aber relativ schnell einen Namen verschafft hat. Das gibt es jetzt mindestens mit Gianninazzi nach dieser ersten Woche nicht unbedingt Anzeichen dafür, dass es gelingt, das Ruder rumzureissen. Jetzt diskutiert man schon über einen Assistenztrainer, der soll der Heilsbringer sein. Also, wo passiert denn das?
Ja,
also,
das ist total verkehrt.
Ob jetzt der verwandt ist oder ein Cousin ist oder irgendwie, keine Ahnung, sonst in irgendeiner Form verbandelt mit dem einen oder anderen, ich glaube, das ist fast das kleinste Problem, sondern dass man sagt, jetzt kommt der Alatalo oder Alatalo, wir müssen uns mal noch einigen auf eine Aussprache,
glaube ich. Wie man will.
Kommt da der Finn und jetzt wird alles gut. Also, das schmeckt extrem nach Verzweiflung, was dort passiert.
Ja, absolut. Aber ich habe das Gefühl, man weiss wirklich selber nicht mehr, was Sache ist. Was nicht erstaunt, aber die Massnahmen, die erstaunt mich jetzt wirklich. Also, dass Leute, die selber in der Mannschaft tätig sind, hat es dort auch genug im Vorstand und in der Geschäftsleitung, dass man so etwas eigentlich nicht macht, weil man einer Mannschaft einfach zu viel zumutet. Also, an das musst du dann auch noch denken.
Dass die verwandt sind.
Das passiert ja automatisch. Also, das ist nur menschlich, die Reaktion, dass irgendeine Aktion die Gedankengänge hervorruft, ja, wieso darf jetzt der dort spielen und ich nicht? Obwohl der Santeri Alatalo ein hervorragender Verteidiger ist, auch Leaderfigur, aber das braucht es nicht auch noch, die Komponenten, zu den Problemen her, die sie drinnen haben. Das sagt auch immer für Unruhe. Wir haben selber in Mannschaft gespielt, wo es Spieler gehabt hat, wo Väter Trainer gewesen sind sogar, oder? Das hat im Juniorenbereich dazu geführt, dass man einen dann regelmässig eine Säule gebunden hat in der Garderobe und den gefoltert hat, mit Isolierband beworfen,
nackt
hergebunden und die Augenbrauen weggeschnäffelt. Das ist einfach, weil Kinder dann, also im Kindesalter, besonders grausam die Emotionen ausgelebt werden. Und der Vater natürlich denkbar ungeschickt, der Sohn, der nicht sehr talentiert war, in der ersten Linie spielen lassen hat mit den zwei Besten und die anderen sind quasi versucht. Aber dass das so Zeug Aber das muss nicht einmal so extrem sein. Es ist einfach ungut. Es ist völlig unnötig. Er wächst fast nie etwas Gutes.
Also wenn wir in einer Woche nochmal reden, dann ist die grosse Wende noch nicht gekommen, sagst du?
Boah, das kann jederzeit passieren. Trotzdem, auch wenn es zwischendurch gut wird, schlussendlich wird das immer ein Thema sein. Dass man den Vater vom wahrscheinlich wichtigsten Verteidiger hat müssen in die Mannschaft holen. Und man gewusst hat, dass das eine problematische Konstellation ist, grundsätzlich schon. Wie sich das dann auswirkt, das können ganz gute Typen sein, die es nicht böse meinen. Das kann gleich schräg rauskommen. Und mit dem Beförder ist einfach ja, Probleme an der Oberfläche, die es gar nicht geben sollte.
Jetzt sind wir beim zweitletzten von der National League dabei gewesen. Stand Dienstag Mittag, gehen wir eins runter. Es gibt nämlich noch hinter Platz 13 noch einen Platz mehr. Platz 14, das ist im Moment Kloten. Das ist keine ganz grosse Überraschung. Der Aufsteiger, 8 Punkte aus 11 Matches. Das ist jetzt kein Drama. Wenn man dann die Golf-Differenz anschaut, minus 37 nach 11 Spielen, muss man sagen, vielleicht, ja, nicht ganz konkurrenzfähig. Dort hat man neben mir Schlagzeilen gemacht. Auch dort, mit dem Sportchef Patrick Bertschi. Dass dort nicht alles im Guten ist, das hat man gewusst. Jetzt, also, Bertsch, ich glaube, zu Saisonbeginn ist es schon gewesen, oder? Doch. Schon bekannt gegeben, dass er nach Saisonschluss dann im Fall nicht mehr für Kloten werde arbeiten. Jetzt hat man sich dazu entschieden, sich irgendwie zu trennen.
Ja.
Richtig? Falsch?
Ja, absolut richtig.
Also, egal?
Nein, nicht egal. Der Sportchef, der auf Ende Saison kündigt, das ist absurd. Also, dass man sich dem vorstellt, der könne ich noch bis Ende Saison weiterarbeiten. Der muss ja eigentlich die nächste Saison schon mindestens mal ein Grundzeug planen und einzelne Sachen einfädeln. Also, das wird er sicher nicht mehr können, wollen und dürfen. Also muss man sich eher früher als später auch trennen dem voneinander. Das ist völlig logisch. Und der ganze Vorgang ist ja auch, entbehrt nicht einer gewissen Grundlogik. Also wenn man einen Sportchef hat, der die Philosophie vom Club nicht mitträgt und einfach will Geld ausgeben, weil das Einfachste ist, statt mit sich ein bisschen Research zu widmen und Scouting und halt versuchen, mal auf einem anderen Weg an die Spieler zu kommen, die auch zum Club passen, dann muss man einen anderen Sportchef haben. Ich meine, ich frage mich auch, Sportchef, der freiwillig geht und die Chance nicht packen will, bei einem Aufsteiger, wo es nicht einfach ist, aber Prozesse sind relativ einfach. Du bist ja auch nicht, es ist ja nicht gefordert, dass du innerhalb von 2 Monaten ein Spitzenklub wirst. Kloten will ja auch kein Spitzenklub mehr sein im Sinne von, dass man investiert wie früher und Nerven verliert, sondern dass man etwas, und jetzt kommt es wieder, Achtung, organisch wachsen
hat. Endlich!
Wo man dann auch sagen kann, das ist etwas Nachhaltiges. Und dann merkt man auch ungefähr, wo es hingeht. Dann wird man vom Transfermarkt auch wieder attraktiver. Wenn dann die Spieler und die Agenten merken, doch, die handeln mit Bedacht und haben eine Strategie und kaufen nicht einfach alles zusammen, was rum ist. Das ist das Einfachste, was ich machen kann als Sportchef. Ich sage, jetzt muss ich den und den und den noch haben. Und der Club sagt, aber halt, wenn wir die Leute jetzt holen, dann steigen die Erwartungen so weit, dass wir in Gefahr laufen, dass wir nachher eine einzige Enttäuschung sind. Also als Aufsteiger hast du es eh schwer. Und das Paradebeispiel sind die Lakers. Die haben das richtig gemacht, sind aufgestiegen, haben zuerst mal gewartet, haben mit einem guten Trainer etwas eingefädelt, dass sie nämlich konkurrenzfähig werden. Dann sind sie wieder attraktiver geworden auf dem Markt. Also Rapperswil ist sowieso eine schöne Stadt, da geht man gerne her. Und wenn der Club auch noch eben die Anzeichen verortet, dass man gut schafft, und das wird auch bei Kloten passieren, dann kommt das automatisch wieder. Dann muss man auch nicht Schmerzensgeld zahlen, weil die Spieler das Gefühl haben, auch gut, da bin ich aber nicht sicher, ob das gut kommt. Ich gehe dann gleich, weil der Lohn stimmt. Da rennst du ins Verderben. Und darum ist es gut, dass man sich getrennt hat von Patrick Bertschi. Ich glaube, er hat sogar selber gekündigt. Im Endeffekt, dann, weil er gesagt hat, seine Wünsche werden nicht berücksichtigt. Er hat mit dem Kopf durch die Wand wählen. Und schlussendlich musst du dann sagen, holen wir jemand anderen.
Ja, also, ich meine, zu Kloten, der Trainer hat man den gleichen wie zu Rappi. Also von dem her, eigentlich versucht man ja, oder hat es so gewirkt, dass hat man versucht, dass die Schablonen eigentlich 1:1 anzulecken. Jeff Tomlinson schon Rappi aufgecoacht und dann etabliert, bevor er hat müssen gehen dort. Jetzt in Kloten, ja, mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Also das scheint zu funktionieren. Jetzt ist Kloten nicht ganz so schön wie Rappi, ich glaube, das dürfen wir sagen, ohne irgendjemand um das Nächste zu treten. Es fehlt ein See. Und das Stadion ist irgendwo in einem Wald versteckt. Das ist, ich kürzlich
das ist
dort,
gemein.
Ich war kürzlich dort gewesen. Und ja, also sagen wir mal so, den Fußmarsch habe ich jetzt nicht vermisst. In der Swiss League-Zeiten von mir hat sich lohnt, wirklich nicht. Aber du, es ist wie es ist. Hat ein erfolgreicher Schweizer Eishockey-Nationaltrainer zwischenzeitlich einmal die Sägen gepflegt.
Ja.
Und mit dem sollten wir es auch halten. Also, sind wir gespannt, wer kommt in Kloten. Weil, also mehr Geld wird nicht alle zaubert, nur weil jemand Neues kommt, höchstwahrscheinlich. Sprich, da ist weiterhin Kreativität gefragt.
Ja, das ist auch eine Herausforderung und eine Möglichkeit, nämlich mit gewitztem Vorgehen für Ergebnisse zu sorgen, ohne dass man muss, das Portemonnaie allzu weit öffnen.
Sehr gut. Gewitzt ist ein gutes Stichwort für das nächste, letzte Thema, schön, wo wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Der Ballon d'Or, der ist am Montagabend vergeben worden und gewitzt hat der Karim Benzema ausgesehen mit der Brille, die er sich aufgesetzt hat für die Siegerehrung. So eine schmalrandige, im Moment offenbar in Mode sich befindende Brille. Man kann darüber streiten, ob jetzt das schön ist oder nicht. Aber Benzema, Fußballer von der letzten Saison, ist es ja mittlerweile, Ballon d'Or, ja, liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass man ihn gewählt hat. Das ist tatsächlich ein Spieler, der Kurven bekommen hat, nachdem er es in Madrid, wo er erstaunlicherweise immer noch spielt, irgendwie geschafft hat, wieder auf tatsächlich Weltklasse-Level zu kommen. Also zwischenzeitlich hat man ja ausgebaut dort. Jetzt hat man ihn wieder gern und es zeigt, man vergisst recht schnell.
Ja, sowieso bei den Fußballern, oder? Da ist schon irgendwie das Gefühl, dass die sich alles erlauben können und das auch versuchen, wenn man links, rechts und in der Mitte sieht, verschiedene Schlagzeilen, wo man jetzt nicht darauf eingehen will, Benzema wegen einem Erpressungsversuch zumindest einmal
verknurrt. Mathieu Valbuena war damals der Nationalmannschaftskollege von ihm, ja. Wo er auch beteiligt war bei der Erpressung. Also sehr sympathisch. Also ja, ist auf das aber noch aus der Nationalmannschaft geflogen für lange Zeit. Zu Recht.
Jetzt ist er aber wieder dabei.
Jetzt ist er wieder dabei.
Valbuena dafür nicht mehr. Also ja. Macht auch Sinn. Ja. Also Verbrechen lohnt sich in dem Fall.
Ich weiss nicht. Er hat wahrscheinlich niemanden müssen erpressen, um den Ballon d'Or zu bekommen.
Nein.
Das kann man sagen.
Ja. Ich schaue dem auch gerne zu. Also, das ist Stürmer unheimlich raffiniert. Und jedes Mal, wenn der Ball zu dem kommt, hast du das Gefühl, da kann man von überall das Goal schiessen.
Ja, also er hat, hast du das Gefühl, eigenhändig Real letzte Saison in der Champions League zum Titel geschossen.
Oh.
Das ist immer wenn es eng geworden ist,
hat man
Benzema den Ball gegeben und
darum hat er
das
auch
dann organisiert.
Der goldige Ball gewonnen am Schluss. Aber da haben wir schon einen Vini Junior zum Beispiel durch das linke Couloir gepflügt ist, während er dort vernascht. Einer von Man City, der gemeint hat, der muss den Ball stoppen, was er aber nicht gemacht hat.
Das war eine schöne Szene gewesen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen. Ist der Fernandinho?
Fernandinho, glaube ich, der musste rein für den. Ist der Walker? Nein, der Walker war eh verletzt gewesen. Dann hat irgendein Engländer noch dann hinten rechts laufen lassen, wo du von Anfang an gemerkt hast, das wird irgendwann kommt dort zu einer ganz schlimmen Situation von den Engländern. Und der hat sich dann aber auswechseln lassen, weil er wahrscheinlich gemerkt hat,
weiss,
habe ich zweimal Glück gehabt, das dritte Mal geht es schief. Dann ist der Fernandinho gekommen und
der Vinicius Junior
hat dann den Ball durchgelassen. Und der Fernandinho eben auch zwischen dabei. Und der andere ist dann schneller gewesen, weil der schneller ist als fast alles, was sich bewegen kann. Und Goal.
Ja.
Nein, aber meine Real, muss man auch sagen. Also, ich bin kein Real-Fan, aber die sind mir dort ein bisschen ins Herz gewachsen, weil sie hintereinander alles ausgeschaltet haben, was eigentlich favorisiert war.
Mhm. Unter anderem im Halbfinale?
Manchester City.
Wo?
Wo?
Jetzt, gestern, am Montag.
Ja.
Zur besten Mannschaft von der Saison gewählt worden ist.
Von der letzten Saison, muss man sagen.
Genau. Das ist von der Saison,
so etwas Absurdes,
wo sie im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, wo nachher später die Champions League gewonnen hat, verloren haben.
Ja, also ich frage mich, die Auszeichnung für die beste Mannschaft von der letzten Saison, müsste die, gut, es wäre dann ein bisschen eintönig, ja, aber würde auch Sinn ergeben. Also im Sinn von der Logik müsste man sagen, wer die Champions League gewinnt, ist wahrscheinlich die beste Mannschaft von der letzten Saison.
Sehr. Es spricht viel
dafür. Im Quervergleich einzelne Meister, dann wird es wieder schwierig. Da hat man den Direktvergleich. Aber wenn nicht immer alle gegen alle spielen können, selbst in einer aufblähten Champions League, schlussendlich der gewinnt, ist dann der Beste. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also, ja.
Ja.
Raum für Interpretation.
Nein, eigentlich ist
bleibt
es klar.
Eigentlich
das ist völlig blödsinnig. Da muss ich ja dem Toni Kroos leider recht geben, wo sich im Stil von Zdravko Kuzmanovic auf Twitter zu Wort gemeldet hat und mit einer gesunden Portion Sarkasmus seiner Mannschaft dazu gratuliert hat, immerhin die drittbeste Mannschaft von der Welt zu sein. Ja, ein bisschen lustig.
Ja.
Und vielleicht muss man sich Gedanken machen, tatsächlich. Bei der, was ist das, France Football, wo die Ehrung vergibt, wo ja auch dazu übergegangen ist, eben Fußballer vom Jahr nach Saison zu wählen, was eigentlich logisch ist, also oder irgendwo Sinn macht, dass man es innerhalb von einer Saison versucht abzuhandeln durch das, aber dass die Wahl jetzt im Oktober stattfindet, man könnte auch dazu übergehen, sagen, man macht tatsächlich das Kalenderjahr, dann könnte man nämlich so die Kunstgriffe machen, dass man sagt, ja gut, die einen sind zwar wahnsinnig stark in der Champions League, aber die sind in der Meisterschaft und in der Champions League jetzt im Herbst schon wieder auf Kurs, dann könnte man sich da viel einfacher rausschwätzen. Also man tut sich da auch ohne Not eigentlich jetzt ja, ein bisschen ins Abseits stellen, aber also völlige Absurdität und ja gut, es ist am Schluss ist es eine Wahl, es ist ja auch gleich, also man kommt irgendeine Trophäe über wahrscheinlich als beste Mannschaft. Das erklärt sich, glaube ich, damit, dass die Anzahl Nominierten oder Preisträger, bin ich nicht sicher, auf jeden Fall hat Man City die meisten von denen gestellt in der entscheidenden Kategorie und dann muss der Preis automatisch an die gehen. Aber vielleicht müsste man da über die Regeln nachdenken.
Wäre eine Möglichkeit. Ich
könnte jemand erpressen, dass da mal nachgezogen wird.
Ja.
Übrigens, Fun Fact, Karim Benzema, der zweitälteste Ballon d'Or-Preisträger in der Geschichte. Wer war der älteste?
Der älteste? Lass mich raten. Der älteste Ballon d'Or. Oli Kahn.
Ich glaube, nie einen Ballon d'Or gewonnen. Sir Stanley Matthews. 1956, das erste Mal überhaupt, wo der Preis vergeben worden ist. Ist noch mal ein bisschen älter gewesen. Benzema, 34, jetzt dann gleich 35. Und offensichtlich noch lange nicht fertig. Fertig sind wir, aber bald. Wir haben nur noch etwas vor uns.
Anspruch.
Formel 1 am Wochenende in Austin, Texas. Da heisst es,
Daumen drücken
für den Schumi.
Genau. Ja, man muss hoffen, dass, wenn es ein deutscher Pilot erhalten bleibt, gehören für mich immer ein bisschen dazu, Formel 1 und die Deutschen, das ist einfach organisch zusammengewachsen, sagen wir es so. Und der Schumi soll bei Haas bleiben, braucht natürlich gute Ergebnisse, das ist klar, aber ich glaube, beim Schumi schaut man ein bisschen zu genau her. Der Rest interessiert nicht mehr, die WM ist entschieden. Also, was haben sie noch? 4 Rennen, die sie sich eigentlich schenken könnten. Aber die Frage tatsächlich, ob der Schumi in der Formel 1 bleibt oder nicht, die umtreibt uns noch. Was anfängt und nicht aufhört, ist die NBA-Saison. Was ja. Bringt uns diese Saison?
Das können wir, also das anfängt, das ist sicher und ziemlich sicher ist auch, dass Verlieren noch nie so schön war wie diese Saison. Victor Wembanyama heisst der Mann, was schuld ist an dem. Das ist ja, eines der grössten Talente in der Geschichte des Basketballs, sagt man. Ein Franzose. Jetzt schon um die 2,20 Meter gross mit 18. Bewegt sich aber gleichzeitig extrem geschmeidig über das Parkett. Also es ist wirklich eine Freude, dem zuzuschauen. Und in der NBA ist es so, wer die schlechteste Mannschaft ist, hat das Wahlrecht, nachher im Draft im nächsten Sommer das beste Talent auszusuchen. Wird noch ein bisschen kompliziert durch das, dass man mittlerweile löselt, damit nicht wirklich alle extra verlieren. Und dann auf den letzten Platz sozusagen ein Rennen gibt. Also es gibt noch einen gewissen Zufallsfaktor, wer dann wirklich den First Overall Pick überkommt, aber es hilft, wenn man verliert. Es hat jetzt auch schon ein paar Mannschaften, die ja, ziemlich überzeugend angemeldet haben, ohne dass sie es gesagt hätten, aber ihre Transfers oder Nicht-Transfers sprechen Band, dass sie schon grosse Lust auf Herrn Wembanyama hätten.
Wembanyama ist auch schwierig. Das sagen ist der Jawbreaker oder wir auf Deutsch sagen, ein Zungenbrecher.
Die Amerikaner sagen jetzt schon Wemby. Und LeBron James hat ihn als Alien bezeichnet. Also man wird da Mittel und Weg finden, um den Namen ohne grosse Probleme irgendwie über die Lippen zu bekommen. Giannis Antetokounmpo zum Beispiel ist ja auch mittlerweile auch der Giannis beim Amerikaner und alle sind glücklich. Bundesliga, kein Zungenbrecher. Union Berlin auf Platz 1 im Moment in der Tabelle, trifft auf den VfL Bochum.
Ja.
Erster gegen Letzt.
Nicht gut von den Ursfischer. Wünschen es zwar nicht, aber für mich hat das so ein bisschen, wenn ich das gesehen habe, oh, das könnte jetzt der Moment sein, wo es so weit ist. Ja, Bochum gewinnt gegen Union. Tönt blöd, aber ja.
Sicher nicht.
Verliert. Wie viel Mal verliert Lugano diese Woche? Abschliessend vielleicht ein Tipp, spielend gegen, wie schon angetönt, Zug, Aschua und Rappi. Jetzt nicht gerade das einfachste Programm, wenn es das überhaupt noch gibt. Wenn man sich es aussuchen könnte, sowieso nicht. Also.
In der aktuellen Situation gibt es sicher kein einfaches Spiel. Es gibt ja auch keine kleine mehr. Das wissen wir aus jahrelanger Erfahrung jetzt. Aber also, wenn ich Punktzahl muss sagen, ich glaube 2. Also gegen Zug ist nichts zu holen. Gegen Rappi sehe ich auch schwarz. Die sind solid. Und Aschua, ja, ich glaube, Verlängerung und dann irgendwie im Penalty schießen, würgt man sich durch, weil der Koskinen wahrscheinlich dann noch eine kratzt oder so. Also 2 Punkte aus 3 Matches. Dein Tipp?
Ich habe das Gefühl, dass gegen Zug wahrscheinlich am ehesten etwas möglich ist, weil die vielleicht denken, ja gut, wir sind Meister, ihr seid niemand, fast letzt, darum... Ja, nein, auch dann das glaube ich nicht. Zug zuletzt auch wieder gut gewesen. Es wird schwierig. Also ja, Aschua ist auch, wenn du gegen die nicht aufpasst, dann ist auch ein Punkt schwer.
Also aber, wenn sie gegen die verlieren, dann ist ja der Giannazzi einfach schon wieder weg.
Ja, eigentlich müssen sie jetzt diese Woche, ich sage jetzt mal, 6 Punkte holen, damit Verhältnisse einigermaßen wieder hergestellt sind und ein bisschen Ruhe eingekehrt. Also, ja.
Machen sie das?
Wenn's zwei, ich glaube es nicht.
Was machen sie?
Ich sage... Trotzdem optimistisch für Lugano 4 Punkte.
Boah,
ein Sieg nach 60 und einmal eine Niederlage in der Verlängerung oder so. Aber frage mich nicht, wo. Also eben, wenn ich das Programm anschaue, sage ich, ja, musst du sagen, Aschua schlönt es wahrscheinlich, wenn man dann so optimistisch sein will. Und vielleicht gibt es gegen Rappi dann noch einen Punkt. Aber ja, mehr nicht. Mehr wird schwierig. 4 wäre schon eine gute Ausbeute.
Also, es wird ein dickes Brett zum Bohren für Lugano. Mhm. Wir sind uns einig, die brauchen dringend irgendeinen Feuerlauf oder so, oder sonst irgendetwas, wo Bachpapier involviert ist.
Ja, vielleicht brauchen sie auch einen neuen Besen beziehungsweise Staubsauger und dann wäre ich wieder froh, wenn mir eben könnte der Tipp geben, welchen Staubsauger soll ich erwerben, welchen neu.
Dino Kessler @ringier.ch. Irgendwo ist noch ein Punkt, dino.kessler@ringier.ch für sämtliche Informationen, Hinweise, sachdienlicher Natur. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Und bis nächste Woche.
Adieu.